Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Kids Herzgespräche. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin für dich, und zwar Romy Trabner. Romy ist Expertin für Spiel, Theaterpädagogik und bindungsorientierte Familienbegleitung. Und in unserem Gespräch tauchen wir ganz tief in die Welt des Spiels ein, aber nicht nur als Zeitvertreib, sondern als echte Lebenseinstellung für, ja, eigentlich für alles, für mehr Entspannung, für mehr Stressabbau, für deine persönliche Entwicklung, natürlich auch die der Kinder. Wir sprechen darüber, warum Spielen unser Nervensystem positiv beeinflusst, wie es uns helfen kann, Glaubenssätze zu erkennen und uns mit unserem Körper zu verbinden. Und wir stellen fest, dass es ganz, ganz viele Parallelen zwischen dem Thema Entspannung und dem Spiel gibt. Wenn du also wissen möchtest, wie du als Elternteil, pädagogische Fachkraft oder einfach nur für dich selbst, für die Kinder mehr Leichtigkeit in euren Alltag bringen möchtest, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Ganz viel Spaß mit dem Herzgespräch mit Romy. Herzlich willkommen zum Happy Kids Podcast. Ein Podcast, der sich ganz den Themen Stressprävention und Entspannungstraining für Kinder und Jugendliche widmet. Mein Name ist Sabine Sommerfeld und ich möchte dich dabei unterstützen, Kindern zu helfen, ihre innere Ruhe zu finden und gelassener mit Stress umzugehen. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam eintauchen in die Welt der Entspannung für unsere Kinder. Los geht's! Hallo, du Liebe, hier bei einem weiteren Happy Kids Herzgespräch. Heute mit der, ja, so strahlenden Romy Trabner. Herzlich willkommen, liebe Romy. Ich freue mich sehr, dass dieser Termin heute geklappt hat. Wir wollten ja schon ganz, ganz oft ein Interview zusammen machen und immer war irgendwie entweder bei dir oder bei mir war es und wir mussten es verschieben, was ja gar kein Problem ist. Aber umso mehr freue ich mich, dass du jetzt heute hier bist, denn wenn du es noch nicht wusstest, ich bin ja ein absoluter Romy-Fan. Du hattest mich bei unserem ersten Kongress, wo du mit dabei warst, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, aber da war ich bei deinem Workshop und dachte mir, oh, das ist so ein tolles Thema und Romy, du bist so, ja, so eine wunderbare Frau, die das alles so ausstrahlt und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Aber stell dich doch sehr, sehr gerne einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du so?
Ja, vielen Dank. Das war ja ganz schön viele Lorbeeren. Die nehme ich auch gerne. Dankeschön. Ja, ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, ich stelle mich vor. Also ich bin Romy Trabner. Ich bin Mama von zwei Mädchen. Die sind schon 16 und 10, fast 11, also schon große Mädchen. Und genau, ich bin Theaterpädagogin und da gibt es eigentlich gar keinen richtigen Begriff. Ich bin Theatercoach, also ich bin Familienberaterin und Theaterpädagogin und ich verbinde beides. Ja, also genau, mein Herz schlägt für das Spiel. Alles bei mir dreht sich ums Spiel und um die Sprache des Kindes, das Spiel. Und das verbinde ich sozusagen in meiner Arbeit. Also die sehr körperlich ist. Also die Familien, die zu mir kommen, die setzen sich nicht hin und wir besprechen das Problem, sondern wir bespielen das Problem.
Oh, so schön.
Also oder wirklich das Thema.
Total toll. Also du hast dich auf das Thema Spiel und Theaterpädagogik und auch bindungsorientierte Familienbegleitung ja so ein bisschen spezialisiert, ne? Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also warum liegt dir dieses Thema so sehr am Herzen?
Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Eigentlich wollte ich nie aufhören zu spielen. Ich war ein richtiges Spielkind. Und dann habe ich Schauspiel studiert. Also ganz klassisch an der Schauspielschule und habe dann auch gespielt. Und eigentlich schon während des Spielens und mit meinem Wunsch, Mutter zu werden, kam der Wunsch, Theaterpädagogik zu machen. Da hatte ich aber noch kein richtiges Bild davon. Da war das eher sowas wie, ich vermittle Theater an einem Theater, also das ist die klassische Arbeit einer Theaterpädagogin. Und dann habe ich schwanger und mit Baby im Tragetuch die Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht Und da war ein Schlüsselerlebnis für mich, da habe ich mit Jugendlichen zusammengearbeitet, die, das war so eine Maßnahme vom Gericht. Also wenn die das nicht machen, dann müssen die ja ins Jugendgefängnis. Und das war für mich super einschneidend, weil die da gar keinen Bock drauf hatten. Und ich auf einmal in so einer pädagogischen Rolle war. Also da waren nicht Menschen vor mir, die Bock hatten auf Theater und die Kunst machen wollten, die auf der Bühne stehen wollten, sondern die da eigentlich, ja, die eigentlich gesagt haben sofort, ich lade hier niemanden ein, ich stelle mich dabei auf gar keinen Fall hin, das ist peinlich. Die gar keine Erfahrung, also gar keine Berührungspunkte mit Theater hatten, weder im eigenen Spiel, noch dass die da jemals waren. Da habe ich sozusagen alle meine Erwartungen, alles das, was ich über Theater und über Spielen glaubte zu wissen, das hat mir nichts gebracht. Das konnte ich, ja, also damit, ich konnte damit niemanden erreichen, ich konnte damit niemanden begeistern. Und das war für mich so ein absolutes Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, was ist jetzt? Was habe ich hier? Und was ist das, was uns verbindet? Nämlich, dass der Mensch spielt. Auch diese Jugendlichen waren mal Kinder. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und das Erlebnis, was daraus, also was da für mich, was ich da, wie ich da rausgegangen bin, war, davon möchte ich mehr. Ich möchte nicht mehr auf der Bühne stehen, sondern ich möchte mehr von dieser Qualität, egal was es ist, also diese Jugendlichen zum Beispiel hatten alle irgendwelche Handys mitgebracht, egal was es ist, die Idee, ein Thema, das mir eine Enge macht, da spielerisch reinzugehen, ist nichts, was Kunst oder was so draufgeplüppt ist, sondern das ist in uns drin. Und dann hatte ich danach das Glück, in einer Kita angestellt zu sein, das erste Mal in meinem Leben überhaupt angestellt. Und da durfte ich mit Kindern, ErzieherInnen und den Eltern arbeiten und quasi machen, was ich wollte. Also es war prozessoffen. Es gab nicht irgendwie danach ein Sommerfest oder so, wo man ein Ergebnis präsentieren musste, sondern wir durften uns einfach ausprobieren. Und da war es eben wieder so. Ich kam mit einer tollen Idee an, ja, wie ich irgendwie eine Stunde gestalte. Und die Kinder hatten da keinen Bock drauf. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach die Kinder beobachtet und gesehen, also dann haben die mich in ihr Spiel eingeladen. Nicht ich, nicht die Erwachsene kommt und sagt, ich habe hier eine tolle Spielidee, sondern ich lasse mich einladen in deren Spiel. Und daraus hat sich dann spielend wachsen entwickelt und hat sich entwickelt, dass ich den Wunsch hatte, mit ErzieherInnen zu arbeiten und zu sagen, ein Theaterspielen muss nicht bedeuten, wir haben alle irgendwie richtig Bock und eine tolle Idee. Und dann am Ende haben wir richtig viel Stress. Es endet irgendwie immer in Chaos. Die Kinder dürfen irgendwelche Texte auswendig lernen. Und nein, die Texte können inwendig gelernt werden. Weil Kinder, genau, wenn sie losgehen und spielen, dann lernen sie auch vorher keine Texte. Und aus dieser Idee, mit ErzieherInnen zu arbeiten, was Theater für Kinder bedeuten kann, was das Spiel für Kinder bedeutet, ist so viel mehr geworden, nämlich Präsenz, Kommunikation, Körperarbeit, dass die Erzieherinnen auf einmal gemerkt haben, krass, ich gehe los für die Kinder und bin aber bei mir. Ja, also es beginnt immer bei mir, bei meiner Haltung. Und was denke ich eigentlich über Spielen? Wie habe ich als Kind gespielt? Und daraus ist es dann irgendwie, ja, alles
erwachsen,
dann entwickelt.
Ja, genau, daraus so ist es schön, wirklich. Also da waren jetzt so viele Punkte dabei, wo ich jetzt als Interviewerin ansetzen könnte. Du hast mich sofort jetzt schon wieder gecatcht mit diesem Thema. Vielleicht mal ganz kurz, weil es vielleicht die ein oder andere Zuhörerin auch interessiert. Was hast du denn mit den Jugendlichen dann gemacht? Was habt ihr gemeinsam entwickelt?
Also bei den Jugendlichen war das so, dass ich die Idee war oder die Aufgabe war, die sollten etwas mitbringen, was ihnen etwas bedeutet. Das konnte alles sein. Und meine Idee dahinter war, dass ich sie so ganz niedrigschwellig ins Gespräch bringe. Ja, ich habe was in der Hand und erzähle dann, was weiß ich, wenn das jetzt ein Foto gewesen wäre oder so, das ist ein Urlaub gewesen, wo ich war, bla bla bla. Und so kommen die ganz leicht ins Erzählen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt irgendwie eine Rolle erfüllen oder so, ne? Und die haben aber alle Handys mitgebracht. Einer hat eine albanische Flagge mitgebracht. Und dann dachte ich, mein erster Impuls war, scheiße, Toll, jetzt
Voll.
können die Handys mit. Wie soll ich jetzt ein Theaterstück übers Handy machen? Und genau das, was ich da erlebt habe, ist genau das, was ich heute mit meinen Kindern und mit den Eltern, mit denen ich arbeite, erarbeite, bespreche. Dieser Augenblick zwischen, ja, etwas geht in mich hinein und ich reagiere. Dieser Moment Achtsamkeit und alles als Einladung zu fühlen, alles als Spieleinladung. Okay, haben die das Handy mitgebracht, um mich irgendwie zu ärgern? Oder haben die das Handy mitgebracht, weil das wirklich das symbolisiert, was gerade für diese Kinder einfach wertvoll ist, bedeutungsvoll ist? Und dann habe ich meinen Ärger weggeschoben und gefragt. Und genau, aus diesem, also mein größtes Ziel war eigentlich, weil die alle gesagt haben, sie werden niemanden einladen. Ich wollte haben, dass jedes dieser Kinder auf der Bühne, wenn es nur ein Satz ist, sagt, dass jedes dieser Kinder dabei bleibt, um sich selbst, also erstmal, weil die mussten, aber mir war es viel wichtiger, dass sie sich selbst sagen, dass ich bleibe dabei, weil Theater ist ein Vertrag. Theaterspielen ist ein Vertrag. Das Kuriose beim Theater ist, dass wir keine Regeln vereinbaren müssen, genauso wie Kinder. Die vereinbaren ja vorher nicht im Spiel, du bist der und du machst das und dann gehst du da, sondern das entwickelt sich organisch. Und beim Theater ist es auch so, es ist super wichtig, dass man verlässlich miteinander ist. Wenn zwei Leute ständig nicht zur Probe kommen, dann hakt das immer. Und so musste ich das gar nicht sagen, sondern die haben sich selbst, irgendwann war das so wichtig für jeden Einzelnen, dass sie sich selbst, ey, du warst nicht pünktlich, Mann. So. Mhm. Das Ziel, dass jeder am Ende wirklich jemanden eingeladen hat, war mir super wichtig. Und das war dann auch so, weil diese geteilte Aufmerksamkeit, ich stehe auf der Bühne und erzähle, und das kann für andere vielleicht noch so nichtig sein, in dem Augenblick, wo der Fokus total auf mich ist und wo ich in meiner Präsenz bin und die anderen mit mir diesen Augenblick teilen, dadurch, dass sie zuhören und zuschauen, das ist wie so ein goldener Kreis, der sich schließt. Ja, also wie so ein Spotlight tatsächlich. Und da wird jeder Satz besonders. Und diese Magie, die das mit sich bringt, haben all diese Kinder gespürt, all diese Jugendlichen gespürt, ich bin wichtig, das, was ich hier gerade sage. Und wenn es nur ist, auf meinem Handy sind irgendwie 1000 Fotos mit meinen Freunden und wenn ich die verlieren würde, dann würde mir wirklich was fehlen, weil ich mir diese Fotos anschaue, wenn ich traurig bin. Dass ich mich traue, das in der Öffentlichkeit zu erzählen und niemand quatscht mir rein, alle hören mir zu, das macht was mit denen.
Ich kriege auch schon gerade eine Gänsehaut.
Und es ist tatsächlich bei den Erziehern, wenn die sagen, Theater unter drei, wie soll denn das gehen? Dann sage ich, das ist das Gleiche, es ist dieses Spotlight. Ein Kind spielt mit einem Tuch. Das Kind spielt mit einem Tuch. Jetzt stell dir vor eine Bühne, Black, irgendwie tolle Hauschka-Musik. Und der Schauspieler steht da und macht mit dem Tuch. Und ein Publikum, wow,
ja.
Was will der Regisseur damit sagen? Und wenn wir aber diese Aufmerksamkeit für das Kind in dem Augenblick haben, dann ist das die gleiche Magic.
Ja, voll schön. Es ja, ist, absolut.
Es ist nicht mehr, es ist dieser Schritt. Ich habe mit den Kindern ganz oft diese Rettungsdecken, die sind auf der einen Seite Silber und Gold. Mhm. Das ist unsere Zauberdecke. Wenn du die packe ich aus, leg die auf den Boden und du denkst dir so, ey, dieser Schritt vom normalen Boden auf diese Decke, das ist doch nur ein Schritt. Aber es ist nicht nur ein Schritt, es ist der Schritt. Es ist der Schritt, jetzt stehe ich auf der goldenen Decke, hier darf ich alles sein. Ja, gerade war ich noch Lea, jetzt bin ich Lea, die Superheldin. Und um mich herum werde ich angeschaut, wenn es auch nur dieser kurze Augenblick ist. Das ist Magie, das macht einfach super, super viel mit Menschen.
Voll schön, ja. Vielen Dank, dass du uns da so mitnimmst und uns da so einen Einblick gibst in dieses magische Thema Spielen, ne? Was, wie ich finde, ja auch immer so unterschätzt wird, ne? Wie du gerade gesagt hast, ja, da ist ein Kind, das spielt halt mit dem Tuch. Aber so durch deinen Blickwinkel das Ganze zu sehen, ja, macht es so viel, ach ja, so viel schöner und ja, voller Magie, ne? Wie du eben auch schon gesagt hast. Total schön. Du sagst ja auch, dass das Spiel uns dabei helfen kann, Stress abzubauen, alte Glaubenssätze zu erkennen, uns helfen kann, uns mit unserem Körper auch zu verbinden. Kannst du uns mal erklären, warum hat denn das Spielen auch so eine starke Wirkung auf unser Nervensystem? Also was ist da, wie hängt das quasi zusammen?
Da fällt mir das Zitat von Friedrich Schiller ein. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Oder ein Zitat, das ich so sehr liebe, das Gegenteil von Spiel ist Depression. Denn Spiel ist gleich Leben. Also wenn wir das wirklich mal ernst nehmen, was Schiller da sagt, dann bedeutet das, dass Menschen, die nicht mehr spielen können, keine Menschen sind. Was heißt das? Das heißt, dass das Spiel uns innewohnt. Das Spiel ist das, und zwar von Anfang an, was das Kind mit der Welt in Verbindung bringt. Wir spielen schon im Mutterleib. Wir spielen mit unserem Körper, wir spielen mit den Gegenständen, mit unseren Haaren. Also es fängt ja lange an, das Spiel fängt ja lange an, bevor wir in eine Imagination gehen. Wir gehen beim Spielen immer sehr davon aus, diesen Als-ob-Spiel, ne, dass wir uns etwas vorstellen. Davor spielen wir mit Dingen, die wirklich da sind, die wir anfassen, die wir berühren. Also auch uns selbst im Wasser wahrnehmen. Ja? Und das Kind lernt sich selbst, den eigenen Körper, die Gesetzmäßigkeiten der Natur, wenn etwas runterfällt. Und natürlich auch alles. Es lernt ja alles spielerisch. Und das hört ja nicht auf. Unser Gehirn hört ja nie auf zu lernen. Wir schieben das nur in diese Ecke. Das ist Kindheit. Und ich bin erwachsen, jetzt übernimmt ja alles mein Verstand. Wir sind in einer super, in einer Zeit gerade, die sehr, sehr, sehr auf den Kopf geht, sehr im Verstand ist. Wir versuchen alles kognitiv zu ergründen. Das geht eben nicht mit dem Kopf, sondern wir dürfen die Dinge anfassen. Noch dazu sind wir in einer Zeit, wo wir sehr viel über den Bildschirm erleben. Nee, also auch Kinder sehr, sehr viel über den Bildschirm erleben. Aber es macht eben einen riesen Unterschied, ob ich im Computerspiel balanciere oder ob ich wirklich auf dem Baumstamm bin und mein Körper dabei spüre. Und das Spiel ist eine Flow-Aktivität. Das heißt, wenn das Kind oder natürlich auch wenn der Erwachsene richtig drin ist im Spiel, dann ist er im Flow. Das heißt, der Verstand geht zurück und wir sind viel mehr in unserem Unterbewusstsein. Wir agieren ja sowieso hier, ne? Nur 95% sind wir in unserem, von dem, was wir tun, sind wir im Unterbewussten. Und im Spiel verändert sich das. Da kommen ganz andere Dinge hervor. Und unser Nervensystem, wenn wir all diese limitierenden Glaubenssätze, wenn wir denken, das können wir nicht, denken wir das, weil unser Nervensystem denkt, das ist nicht sicher für uns. Also selbst wenn etwas stressig ist und unser Nervensystem aber Stress als sicher empfindet, produzieren wir davon weiter und weiter und weiter. Es liefert quasi das, was wir denken. Aber im Spiel verändert sich das. Im Spiel, ja, da kann ich plötzlich mutiger Ritter sein. Da kann ich eine kuschelige Katze sein, die sich traut, die Körperlichkeit zu holen, die ich mich vielleicht sonst nicht frage, aber traue, aber als Katze kann ich. Da kann ich mutig sein, da kann ich über Baumstämme balancieren, da kann ich eben all das ausprobieren und erfahren, also mein Nervensystem erfährt, das ist sicher. Und durch diese Information, ich lerne etwas Neues, im Spiel kommt die Emotion dazu, mache ich neue Erfahrungen, die mein Nervensystem dann abspeichert als krass, krass. Kinder machen das ja die ganze Zeit. Hinterfragen sie sich selbst, ich dachte, ich kann das nicht. Krass, ein Teil in mir dachte, ich kann das nicht. Ich kann es. Kein Kind, das laufen lernt, hört auf einmal auf, weil es mal dreimal hingefallen ist. Die ärgern sich, der Klötzchenturm fünfmal umgefallen ist, aber sie versuchen es dann trotzdem ein sechstes Mal. Warum hören wir damit auf, wenn wir erwachsen sind?
Ja, Das ist echt die Frage. Aber wie siehst du denn, was mir eben eingefallen ist, weil du gesagt hast, wir Erwachsenen hören auf zu spielen, ist mir irgendwie das Wort Gamification eingefallen. Also, dass vieles auch am Bildschirm, gerade jetzt, wir sind ja eine Akademie, wir beschäftigen uns auch mit diesen Dingen, wie können wir Inhalte irgendwie besser rüberbringen? Und da ist jetzt dieses große Wort Gamification. Also, mach alles so, dass es sich spielerisch anfühlt, auf dem Bildschirm. Ne? Man kann dann Awards gewinnen, wenn man irgendwelche Module abschließt oder irgendwelche Multiple-Choice-Fragen, die dann durch, ja, weiß ich nicht, irgendwelche spielerischen Sachen beantwortet werden. Wie siehst du sowas? Also ist das für dich auch Spiel?
Das ist für mich auch Spiel. Spiel ist alles. Spiel ist das Leben. Das Leben trennt nicht. Was mir da aber so aufstößt, ist, dass das wie eine Art Tool ist. Und Spiel ist kein Tool. Spiel ist, ja, ist der Mensch, ist das Leben. Spiel ist eigentlich eine Haltung. Deswegen, wenn ich mit den ErzieherInnen arbeite, dann, klar, die kommen und wollen 5 geile Tools haben. Dann sage ich, ihr könnt ja in die Bibliothek gehen und euch die 99 Spiele zum Aufwärmen holen. Es geht um eine Haltung. Und wenn ich mit einer spielerischen Haltung durchs Leben gehe, dann weiß ich, ich bin Regisseurin meines Lebens. Das alles ist mein Spielfeld. Alles ist beseelt. Ich kann mich all in reinschmeißen und ich kann meinen Stress im Alltag lösen. Beziehungsweise der kommt gar nicht so hoch. Das mit der Gamification, wenn es mich in die Weite bringt, wenn es mich in die Freude bringt, wenn es mir Spaß macht, why not? Aber natürlich ist es auch so ein Ding, da wird halt Dopamin ausgeschüttet, wie es im Spiel auch ist, ja, also im Spiel wird Cortisol gesenkt, es werden Neurotransmitter ausgeschüttet, du wirst durch diesen Flow-Zustand, hast du das auch alles, aber es ist ganzheitlicher. Und bei diesem Gamification-Ding, ich finde es grundsätzlich cool, aber es ist so ein bisschen das Gleiche wie mit diesen Lernspielen. Die Wissenschaft weiß, Kinder lernen spielend. Wie kriegen wir das Kind dazu, intrinsistisch zu lernen, spielerisch zu lernen? Ah, wir kaufen irgendwie 25 Lernspiele. Nee. Ja. Nee. Meine Tochter hatte neulich in Mathe, sollte sie irgendwie die Aufgaben lösen und dann wurde das irgendwie alles zusammengeklebt und dann war das am Ende irgendwie ein Puzzle. Ja, das ist nett gemeint, das ist spielerisch, aber es war trotzdem total langweilig. Und sie hat es, für sie war es kein Unterschied zu einer normalen Matheaufgabe, weil sie es natürlich total gecheckt hat, dass Spiel hier ein Tool sein soll, um. Und ich sag immer, seid achtsam mit, um etwas zu tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß, was du meinst, ja. Ich konnte das jetzt auch gerade sehr nachfühlen mit, was du gesagt hast, du kommst in die Kitas und die Fachkräfte erwarten dann 5 Tools um, ne? Genau das, um einen entspannten, genau, Morgenkreis zu haben oder so. Und die gleiche Erfahrung mache ich auch. Also sag uns doch mal 10 Entspannungsmethoden oder 10 Entspannungsübungen, die wir mit Kindern machen können. Ja, darum geht's nicht. Ne? Das kannst du dir auch, wie du schon gesagt hast, ne? Geh in die Bibliothek oder ins Internet, frag ChatGPT, dann hast du das innerhalb von Sekunden. Dann brauche ich nicht kommen für teures Geld. Es geht um diese, auch um diese entspannte Haltung dahinter. Wie stehe ich denn zur Entspannung? Also ich sehe bei unseren beiden Themen so viele Parallelen und natürlich auch Verzweigungen. Das ist schon echt faszinierend. Aber genau das ist es, ne? Diese Haltung dahinter. Und das ist auch bei der Entspannung ganz, ganz wichtig, ne? Ich kann nicht immer nur die Tools anwenden und ich persönlich bin aber total unentspannt. Oder in deinem Fall bin total in meinem Erwachsenenleben gefangen und kann nicht mehr spielen oder schäme mich oder finde das komisch oder so. Und genau das Gleiche ist ja auch mit der Entspannung so, ne? Und da sind wir auch schon so bei dem Thema, was du eben so kurz angeteasert hast. Also spielen kann ja auch entspannen, ne? Also Entspannung ist ja mehr wie, ich liege einfach nur da und meditiere vor mich hin und mache mir schöne Gedanken, ja, sondern das Spiel kann ja auch entspannend sein. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, ein bisschen was sagen?
Ich habe gerade so ein bisschen gesagt, dass Spielen kann auch entspannen. Da habe ich gedacht, kann entspannen. Entspannt spielen nicht immer. Also in einem angespannten Sein, in einem Nervensystem, das auf Achtung, geht Spielen gar nicht. In der Eingewöhnung wird uns das ganz oft bewusst. Ja? Sobald das Kind losgeht, spielen, okay. weil Spielen Sicherheit braucht. Und Kinder suchen im Spiel tatsächlich ganz oft Momente, also Herausforderungen, wo sie gestresst sind. Die suchen den Stress. Es kann schon sehr stressauslösend sein, wenn ich über einen, nehmen wir wieder diesen Baumstamm balanciere, den ich vorher noch nie mich getraut habe oder wo ich vielleicht sogar schon mal runtergefallen bin. Oder auch Versteckspielen zum Beispiel. Super stressig. Ja, aber es ist eben ein anderer Stress. Es ist dieser Eustress, es ist ein guter Stress. Ja. Vor allen Dingen, wo sie ja auch wissen, ich kann das jederzeit abbrechen. Also die sind immer ja Herrin der Lage. Und das Spiel hat eigentlich immer den Sinn, ich spiele mich in die Weite. Vorher hören die gar nicht auf zu spielen, außer wir unterbrechen sie. Also es geht ja immer darum, ich bin in der Gegenwart und keine Ahnung, es ist ein langweiliger Sonntagsspaziergang und die finden einen Stockfreund, der mich dann dazu bringt, die Gegenwart eigentlich intensiver wahrzunehmen. Ne? Denn dadurch, dass ich den Stock habe, gehe ich jetzt erst richtig los. Die integrieren ja alles ins Spiel. Jeden Streit, jedes Zähneputzen, Autofahren, alles kann Spiel sein. Und es ist immer, ich bin in der Gegenwart oder ich verarbeite etwas Vergangenes. Oder ich gehe in die Zukunft, was weiß ich, den Hund, den ich mir wünsche und den ich nicht bekomme. Und dadurch, dass ich jetzt spiele, ich habe den Hund, probiere ich aus, ja, merke, ich hätte die Kompetenzen. Und dann spielt das Kind, der Hund läuft weg. Voll der Stress. Ja. Und dann sind die ja wirklich ganz aufgeregt und suchen und die Stimmen überschlagen sich. Manchmal sage ich, was ist hier los? Ist hier Streit? Nein, wir spielen nur. Und du kannst das teilweise gar nicht unterscheiden. Die suchen den Stress also. Das heißt, Spiel und solche Entspannungs... ich glaube, dass es umgekehrt ist. Nicht, wir möchten ein Entspannungs-, ein Achtsamkeitsangebot geben. Wie können wir das spielerisch gestalten? Sondern eigentlich ist es eher so, dass Erwachsene wahrscheinlich mal geschaut haben, was machen Kinder da eigentlich? Okay, wie können wir das jetzt mal separieren und es bewusst in den Raum geben? Weil den Kindern das natürlich gar nicht bewusst ist, was sie da tun. Dass sie die ganze Zeit ihren Stress, entweder verarbeiten sie ihren Stress spielerisch oder sie beugen vor, dass es gar nicht erst zum Stress wird. Und dadurch, dass du solche Angebote gibst, ist es ja eigentlich nur ein Teil des Spiels, das Kinder sowieso tun, dass man nochmal rausholt und wie mit so einer Lupe drauf guckt und den Kindern auch den Raum gibt und die Zeit gibt und sagt, jetzt darfst du hier, weil es ist ja nicht so, dass Kinder immer zum Spielen den Zeit und Raum haben, das wäre schön. Und ich glaube, dass es eher umgekehrt ist. Also nicht, wie machen wir diese Angebote spielerisch, sondern genau, wie wir haben das rausgezoomt und geben das eigentlich wieder zurück. Und ja, da finde ich, ist eigentlich das Wertvollste, was man machen kann, die Wertschätzung dafür zu haben, dass ich weiß, ich nehme das aus der Kindheit, vielleicht auch aus meiner eigenen Kindheit. Und wir sprechen hier gerade die gemeinsame Sprache, statt ich habe hier ein super Tool für dich. Mach mal, dann bist du danach voll entspannt. Das funktioniert nicht.
Ja, das stimmt. Ich erinnerte mich jetzt gerade so, während du gesprochen hast, an meine Kinderentspannungsstunden, die ich ja auch ganz, ganz viele gegeben habe. Und was immer sehr, sehr gut ankam, war, wenn wir angefangen haben, uns unsere Entspannungsinseln zu bauen. Da durften die Kinder alle Materialien, die da waren, also ich habe das in so einem Turnraum meistens gemacht, da gab es dann Matten und solche weichen Klötze und Decken und Kissen und alles Mögliche. Also sie durften sich an allem frei bedienen und jeder durfte sich seine Entspannungsinseln bauen. Und das war wirklich auch so, ja, das Highlight, ne? Weil dann bin ich mal rumgegangen, ich habe immer dann so getan, als schwimme ich so durch das Meer zu der einen oder anderen Insel und wir waren so richtig, und also ich und die Kinder auch, so richtig auf Entdeckungsreise, ne? Oh, was gibt es denn auf deiner Insel Schönes? Und ne, so, und ich habe auch gemerkt, dadurch, dass sie sich das selbst so bauen konnten, ihren Entspannungsraum, sage ich jetzt mal, haben sie dann auch bei der darauffolgenden Traumreise auch viel besser auch entspannt oder konnten auch viel ruhiger auch dann zuhören und haben es sich dann gemütlich gemacht auf ihrer Insel, ne, die wir dann vorher bewundert haben und entdeckt haben. Und das ist ganz, ganz toll. Also das kam immer sehr, sehr gut an, ne?
Ja. Ja, total schön.
Voll schön, ja. Liebe Romy, lass uns doch mal tatsächlich so ein bisschen in die Praxis gehen. Also du hast gesagt, du arbeitest mit Familien und in Kitas, auch mit Fachkräften. Wie kann man denn jetzt gezielt, also nehmen wir das mal so, gezielt spielerische Methoden auch einsetzen, um den Stress zu reduzieren, sei es in der Familie oder auch im pädagogischen Bereich? Ja, wir haben jetzt schon ganz viel erfahren, ne? Lass die Kinder machen, sozusagen. Nimm uns doch mal da mit in deine Erfahrungen.
Also eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Eigentlich genau. Also erstmal ist ja immer die Frage, wer hat gerade Stress? Ne? Also wenn du sagst, Stress in der Familie oder Stress in der Schule, in der Kita, in der Kursstunde, habe ich den Stress oder haben die Kinder den Stress? Und wenn ich den Stress habe, dann darf ich erstmal auf mich schauen. Und ich, ja, damit steht und fällt letztendlich alles. Meine eigene Haltung. Machen mir die Kinder den Stress? Ja, weil die jetzt gerade laut sind oder so? Oder erzähle ich mir da eine alte Geschichte? Was füttere ich? Was nähre ich da gerade? Ist es wirklich Stress, was jetzt gerade ist? Oder füttere ich die Idee, dass es Stress ist? Ja, wo fühle ich den Stress in meinem Körper? Was ist hier gerade wirklich? Wenn wir das besprechen, wenn wir da so hinschauen, dann löst sich schon ganz, ganz viel. Da mache ich ganz oft die Erfahrung, dass nur dadurch, dass ich das so durch diesen Perspektivwechsel, ach krass, ich darf das jetzt mal hinterfragen. Ja, also ich kann auch, gerade zum Beispiel Kindergeburtstag ist oft ein Thema, wo ich von allen Seiten eigentlich nur höre, oh Gott, nein, stressig, stressig. Wenn wir uns das alle gegenseitig erzählen, wird es aber nicht weniger. Wenn ich mir bewusst mache, mein Kind, meins ist jetzt, wird jetzt 17. Ich glaube, so bis zum 14. Geburtstag war ich eingeladen. Und ab dem 11. Geburtstag wurde ich schon, wenn die Kinder kamen, so ein bisschen, dann durfte ich schon mal den Raum verlassen. Das heißt, es sind nicht viele Geburtstage. Wie wäre es denn, wenn ich die genieße? Und es ist nicht einfach. Klar kann ich jetzt kommen und sagen, ey, es ist voll stressig, jetzt genieße es doch mal. Ja, toll, danke. Aber letztendlich ist es genau so. Es ist genau so, dass ich, wie wäre es denn, wenn ich mir zum Beispiel die Rolle nehme, wen kenne ich denn, wer das nicht als Stress empfindet? Wen kenne ich, der das genießt? Und was unterscheidet mich von dieser Person? Was ist, wenn ich diese Rolle einfach mal spiele? Was ist, wenn ich zum Beispiel anziehen, morgens Übergänge sind oft stressig. Was ist, wenn ich da einfach mal langsamer gehe und nicht mehr den Stress mache, oh Gott, ja, die anderen Mütter schaffen das so toll, weil die früh aufstehen, jetzt muss ich noch früher aufstehen, aber ich bin sowieso um 5:30 schon so müde, soll ich jetzt um 5 aufstehen? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, alles etwas langsamer zu machen und nicht mit der Uhr, sondern achtsamer, tatsächlich sich gegenseitig vielleicht mal in die Augen zu schauen, zu fühlen, wenn ich die Schuhe zumache, wie sich das anfühlt, meinem Kind nochmal über den Kopf zu streichen. Diese ganzen kleinen, bewussten Momente, die erden mich. Und dann kann ich fühlen, okay, jetzt schlägt mein Herz, okay. Wo habe ich denn den Stress? Ach, den habe ich hier im Hals. Okay, wo kommt es eigentlich her? Kenne ich das schon von woanders her? Kenne ich dieses Gefühl aus meiner Kindheit? war meine Mutter vielleicht morgens auch diejenige, die immer gesagt hat, hopp, 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 weil die, keine Ahnung, einen weiten Weg zur Arbeit hast oder einen ätzenden Chef und ich habe das übernommen. Also die erste Frage ist immer, ist das real? Was erzähle ich mir hier gerade? Ist das eine alte Geschichte? Und könnte ich das anders erleben? Wie kann ich es anders erleben? Genau, also du siehst, ich habe dir keinen Drei-Punkte-Plan, sondern es ist tatsächlich für mich super essentiell, in die Achtsamkeit zu gehen, stehen zu bleiben. Wann immer ich Stress empfinde in meinem Tag, bleibe ich stehen, gehe langsamer, fühl da rein. Was ist da wirklich? Was kann ich ändern? Was kann ich genießen? Wo kann ich die Weite ausdehnen? Wo kann ich das, was gut läuft, wo kann ich das ausdehnen? Und weil du bewusst, weil du noch Spiele haben willst. Genau. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass Kinder sich spielend mitteilen und dass hinter jedem Spielangebot eine tiefere Ebene ist. Das heißt, wenn ich morgens früh los will oder wenn ich die Stunde beginnen will und die Kinder noch unruhig sind oder, keine Ahnung, ja, wenn irgendwas ist, wo ich denke, warum jetzt? Dann schaue ich hin, warum denn jetzt? Was will das Kind mir damit jetzt gerade vielleicht sagen? Habe ich den Übergang zu schnell gemacht? Ja, ich kann nicht. Die Kinder kommen von draußen, haben vielleicht gerade noch getobt und gespielt und ich habe irgendwie eine Glocke in der Hand und dann ist Ruhe. Ja, kann mal funktionieren, aber in der Regel, ja, habe ich, genau. Dann darf ich vielleicht einfach fragen, hey, was ist los? Habt ihr noch ein bisschen Bedürfnis, euch auszupowern? Da ich aber jetzt nicht noch mehr powern will, gehe ich das spielerisch an, indem ich zum Beispiel sage, wir machen jetzt alles in Zeitlupe. Ganz langsam. Ja, wir bewegen uns durch Slime. Oder wir sind unter Wasser. Wir sind Fische und da kommen nur noch blub, blub, blub raus. Alles ist langsam. Dadurch, dass der Körper langsamer ist, beruhigt sich auch innen alles. Ich habe eine magische Fernbedienung. Ich liebe meine magische Fernbedienung, wo ich Situation einfach auf Pause machen kann und alle bleiben stehen. Und dann kann ich vorspulen, dann reden die ganz laut, ganz schnell. Oder ich kann zurückspulen und da ich kann in so einem Slowding gehen. Und das machen die mit. Und dadurch, dass der Körper langsamer ist, ich kann auch sagen, jetzt da oben auf dem Dach sitzt eine Oma und wir sind jetzt so laut, dass die da runterfällt. Keine Ahnung. Ich kann im Prinzip auf alles spielerisch antworten. Aber diese Tools nützen mir nichts, weil ich mich in dem Moment nicht daran erinnern werde. Ja, also wenn ich jetzt 5 tolle Spiele teile, wie ich Ruhe in die Klasse bekomme, dann schaffe ich das aber deswegen nicht, außer ich hänge die mir hier irgendwie überall im Klassenraum hin, mich in dem Moment daran zu erinnern, wenn ich gerade Stress habe. Und selbst wenn ich mich daran erinnere, weil ich es irgendwie fett an der Wand stehen habe, dann denke ich, boah, ja, blöd, dann kann ich es nicht umsetzen. Oder wenn ich mich irgendwie zwinge, ist es überhaupt nicht authentisch und die Kinder sehen es nicht als Spieleinladung. Das heißt, ich darf vorher was tun, ja, in diese spielerische Leichtigkeit zu kommen. Und wenn die mal nicht da ist, denn mir scheint ja auch nicht irgendwie 24/7 die Sonne aus dem Hintern und ich bin immer total, yeah, dann darf ich ja auch das, darf ich ja auch dem Spielen begegnen. Dann ist ja auch das völlig in Ordnung. Das machen Kinder ja auch. Wenn die eine Wut haben, dann kommt ja nicht ein Spiel, wie sie jetzt in Leichtigkeit kommen, sondern dann kommt ja auch ganz oft der Impuls, sich auf den Boden zu hauen und den Boden zu fühlen, den ganzen Körper zu fühlen, die Grenzen zu spüren und irgendwie mit den Fäusten die Wut in den Boden zu trommeln. Und auch das kann ich machen. Auch das kann ich machen. Kann man mal ausprobieren, wie die Klasse dann reagiert. Und voll Kinder lernen das ganz schnell, ne? Also meine Kinder wissen das dann schon. Wenn ich irgendwas drücke oder so, dann meine Wut so reindrücke, dann schon, okay. Machen die mit.
Lassen wir in Ruhe.
Ja, nee, meistens machen die dann mit. Also ja, Kinder können sich ja ganz schwer einem Spielangebot entziehen.
Mhm. Ach ja, es ist so wunderbar, weil mich wieder so viele Dinge ja auch wieder an die Entspannung erinnert haben. Auch gerade, was du ganz zu Beginn jetzt auch gesagt hast. Ich habe ganz häufig Frauen, die hier die Ausbildung gemacht haben oder die schon Kurse geben zum Beispiel. Und dann ist ganz häufig ein Thema, wie bekomme ich mehr Ruhe und Harmonie in meine Kinderkurse? Das ist immer so wild und es ist immer so, ich habe immer so Schwierigkeiten, dass die überhaupt mal still sitzen bleiben. Und also das ist wirklich so ein ganz großes Thema. Und da ist es dann auch so, dass ich nicht die fünf besten Entspannungsübungen habe, sondern dass es tatsächlich da auch immer bei mir selbst anfängt. Und ich gebe genau auch diese Tipps, die du gerade gesagt hast. Wenn du spürst schon, dass du mit dieser Situation jetzt gerade überfordert bist, geh erstmal in dich und guck erstmal, was ist denn bei dir los und wie kann ich mich selbst jetzt wieder und mein eigenes Nervensystem wieder regulieren. Das Beste ist natürlich vor einer Stunde auch schon so seine Tools dann auch wieder zu haben, dass man sagt, okay, vor einer Kinderstunde, weiß ich nicht, habe ich ein bestimmtes Mantra, was ich immer sage, habe ich eine bestimmte Atemübung, habe ich Musik, die ich mir anhöre, wenn ich den Raum vorbereite oder so, ne? Das habe ich zum Beispiel immer so gemacht, immer eine bestimmte Musik angemacht, wo ich wusste, okay, jetzt geht's gleich los, gleich kommen die Kinder, gleich haben wir Spaß und man geht mit einer ganz anderen Einstellung auch da rein und das ist es halt, das ist diese Grundeinstellung, die man zu diesem Thema und auch zum Spiel natürlich haben muss, weil, wie du schon gesagt hast, dieser Moment, wo mir all diese Dinge einfallen, wie ich das ja im Spiel umsetzen kann, der kommt natürlich nur, wenn ich selbst das auch in mir fühle und auch selbst auch entspannt bin. Und das hört sich immer so leicht an, sag ich, wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, nur wenn du selber entspannt bist, kannst du diese Entspannung auch weitergeben. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn ich merke, ich bin schon total gestresst und gehe dann in den Kurs und das ist ganz klar, dass meine Stimmung dann auch abfärbt, ne? Und deswegen ist es so wichtig, da immer auch erstmal auf sich selbst zu schauen, ne? Und das hat mich jetzt so sehr auch daran auch erinnert, ne?
Total. Also was meinen Erziehern ganz oft hilft, ist, wie du gerade schon gesagt hast, ich mache vorher, kann ich meine Tools haben, meine Musik haben, irgendwie Dinge, die mich erden, die mich entspannen, die mich, ja, womit ich mich gut fühle. Aber all diese Tools, was auch immer ich mir da aussuche, die gehören ja zu einer bestimmten Rolle. Die Rolle habe ich mir gegeben. Es kommt keiner und sagt so, du bist jetzt Entspannungspädagogin und dazu gehört das, 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 das und das musst du jetzt irgendwie erfüllen. Ich komme gucken. Sondern das sind ja Punkte, die wir uns selbst gegeben haben. Die haben wir vielleicht von irgendwo gehört, aber dass die jetzt für mich meine Wahrheit werden, das kann mir kein anderer aufdrücken. Das ist meins. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, seine eigene Rolle immer wieder zu hinterfragen. Wäre ich jetzt also im Theater und würde diese Rolle ausstaffieren, würde ich dann all diese Attribute zwingend dazugeben? Was beim Spielen ganz häufig für eine Herausforderung wahrgenommen wurde, war diese Rolle der Pädagogin. Ich muss aber für Ruhe sorgen. Ich muss aber dafür sorgen, dass das nicht passiert und dass das passiert. Natürlich gibt es Dinge, über die ja, dafür darfst du tatsächlich sorgen, zum Beispiel für Sicherheit. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber wenn ich mit den Kindern eine Theaterstunde gebe, eine Spielstunde gebe oder auch gar keine ganze Stunde, wenn ich mir selbst die Erlaubnis gebe im Alltag, ja, dann darf die Pädagoginnenrolle oder die Entspannungspädagoginnenrolle, was auch immer, die darf da flexibel sein, die darf anders aussehen. Ich habe dann meine Erzieherin zum Beispiel, die haben einen Stein in der Tasche oder einen Ring oder irgendwie eine Brosche oder ein T-Shirt, keine Ahnung, irgendwas, was sie sich anziehen. Einen Stein kannst du einfach nur so kurz fühlen und dich daran erinnern, ich darf. Ich erlaube mir jetzt etwas, was vielleicht pädagogisch nicht wertvoll ist, keine Ahnung, wer auch immer das bestimmt. Ich erlaube mir jetzt in dieser Rolle das zu dürfen, das zu genießen, hier Ja zu sagen, keinen pädagogischen Überbau zu haben. Die müssen aber das und das am Ende gelernt haben oder so. Zum Beispiel, wenn ich nach der Stunde frage, und was haben die Kinder heute alles gelernt? Wow, die hören gar nicht mehr auf zu reden. So viel. Also macht viel mehr Sinn, nach der Stunde zu schauen, als vor der Stunde, was da alles irgendwie abgearbeitet werden darf. Genau, und wenn ich da Unruhe im Raum habe, ist ganz oft ja, dass dieser pädagogische Anspruch, ich muss jetzt für Ruhe sorgen, weil ich muss das können in meiner Rolle. Ja, da bin ich ja schon total blockiert. Da geht ja schon nichts mehr, da fühle ich mich doch mies.
Ja, voll. Ja, das ist schön. Gerade mit diesem Gegenstand, ne? Dass ich einen Gegenstand auswähle und wenn ich diesen Gegenstand berühre, anziehe, dann kann ja auch eine Kette sein oder irgendwas oder sehe, dass ich dann auch daran erinnert werde, ne? Dass ich das jetzt auch anders machen darf oder diese Rolle jetzt so ausfülle, wie ich das jetzt möchte und mir dafür die Erlaubnis gebe, finde ich total schön. Romy, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Es ist total schade, die Zeit geht so schnell um bei so einem wirklich interessanten und, wie ich finde, so tiefen Thema auch. Vielleicht so ganz zum Schluss, weil es mich auch noch interessiert. Was ist denn, wir haben jetzt ganz viel von den Kindern gesprochen, aber auch von den Fachkräften. Was ist denn, wenn ich jetzt, ich als meiner, gar nicht als Rolle der Pädagogin, auch nicht als Mutter, sondern ich als Mensch, sage ich jetzt mal, mehr Spiel in meinen Alltag, in mein Leben bringen möchte? Oder wenn ich jetzt festgestellt habe, während dem Gespräch auch, ich spiele viel zu wenig, ich sehe das Leben viel zu ernst. Was ist denn so ein erster Step, den ich machen kann hin zu ja, so was Spielerischem? Was empfiehlst du denn da? Was können wir machen, um wieder so mehr ins Spielen zu kommen und uns auch daran zu erinnern?
Ja, ich würde, wenn jemand mit dieser Frage zu mir käme, wahrscheinlich als allererstes fragen, was ist denn für dich Spiel? Und wo in deinem Leben spielst du und wo in deinem Leben findest du, krass, da bin ich nicht spielerisch? Weil Spiel ist ja mehr als Mensch ärgere dich nicht, wie wir jetzt lange besprochen haben. Spiel, Liebesspiel, Sex ist auch Spiel, Flirten ist Spiel, im Supermarkt entlang gehen und die Hände in Getreide heimlich ist Spiel. An der Börse ist Spiel. Ja? Spiel umgibt uns überall. Sprache ist Spiel, Musik ist Spiel, Takt ist Spiel. Ja? Wenn ich mir ein Kleid anziehe und den Stoff genieße, dann bin ich ja einfach einfach mal so seufzen ist Spiel. Meine Stimme, mein Spiel ist Ausdruck. Das alles ist Spiel. Also wenn jemand zu mir sagt, oh krass, ich finde, ich bin so wenig spielerisch in meinem Leben, dann würde ich denken, okay, da ist jemand also sehr stark in seinem Kopf, sehr wenig im Körper und sehr wenig in einer Leichtigkeit. Wenn wir jetzt von diesem Anfangszitat, die Abwesenheit von Spiel ist Depression, ist krass.
Bedeutet ja aber auch, wenn wir mehr spielen, sind wir auch gewappnet gegen Depressionen oder können wir gar nicht depressiv werden, wenn wir spielen?
Absolut, ja. Absolut. Spiel ist der Resilienzbooster überhaupt. Ich würde als allererstes in die Achtsamkeit gehen. Erlaube dir, langsamer zu gehen und wann immer du einen Stress spürst oder für dich selbst spürst, krass, das habe ich jetzt wirklich gedacht. Mann, da war ich aber wieder ganz schön kopflastig. Ah, Mann, da habe ich jetzt gedacht, das darf ich nicht in meiner Rolle als so und so. Ach, das habe ich aber wieder. Also Kinder sind ja neugierig. Warum spielen sie? Weil sie alles anfassen und erfahren wollen. Wo verbiete ich mir, Dinge anzufassen, zu berühren, laut zu werden, meine Stimme in den Raum zu geben, meinen Körper zu spüren, mich ganz und gar hinzugeben, all das ist Spiel. Wo verbiete ich mir das? Und der erste Schritt ist, das zu fühlen, ganz für sich zu spüren, wo spüre ich das? Krass, das nehme ich jetzt gerade wahr, und das dann laut auszusprechen. Und morgens beim Waschen sich in den Spiegel nicht einfach irgendwie nur gucken, ist alles abgedeckt, sondern mich anzulächeln, vielleicht auch eine Grimasse zu ziehen, mich anzufassen. Ja, das alles ist schon Spiel. Ich kann, du hast ja heute so Zepte. Da habe ich sofort gedacht, wie schön. Genau.
Das passt zum Thema.
Toll, mir zu erlauben, ey, wer sagt mir denn, also ja, kann ich machen. Kann mir hier auch irgendwie, keine Ahnung, eine Brosche hinmachen. Kann ich machen. Ich darf mich anlächeln. Ich darf, also mich zu genießen, mein Leben zu genießen. Und nicht als großen Propf, ich möchte jetzt mehr Leichtigkeit, mehr Spiel und mehr genießen, sondern wirklich so im ganz Kleinen mein Essen wirklich zu schmecken. Die Sonnenstrahlen ganz kurz wirklich stehen zu bleiben. Bin mit meiner Mutter morgens, wenn wir zur Schule gelaufen sind, immer in diesen Hüpfeschritt.
Mhm.
Und wie anders war mein Schulweg dadurch? Länger. Länger. Aber das ist ja eine Erinnerung, die für immer in mir bleibt, aber auch in meiner Mutter. Sich als erwachsene Frau das einfach zu erlauben. Ey, und wie krass ist die Challenge, wenn ich das ohne Kind mache?
Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Ich hüpfe gleich mal zu meinem Auto, mal gucken, was die Nachbarn sagen.
Ja. Ganz klein. Aber
egal.
Genau, no, ey, echt, es ist egal. Ja.
Voll schön. Ja, ich glaube, das dürfen wir uns alle so ein bisschen mehr erlauben. Und wenn wir es nicht gerade diese große Challenge machen und dann draußen auf dem Weg zum Auto alleine, sondern hüpf doch einfach mal durch die Wohnung. Mach dir doch einfach mal eine schöne Musik an und tanz mal. Ganz viele, gerade Erwachsene, haben so lange nicht mehr getanzt. Das gehört so in die Jugend, das hat man da mal gemacht in der Disco oder so. Aber so mal wirklich zu tanzen und sich selbst zu spüren, wie du das auch gerade schon gesagt hast, das machen wir viel zu selten. Und dann, vielleicht klappt es auch dann mit dem Hüpfer zum Auto. Voll schön. Liebe Romy, ja, ich könnte noch ewig mit dir über dieses Thema sprechen. Ich finde, da ist so, so viel Potenzial drin und du hast so viel Erfahrungen und ich möchte so gern alles darüber erfahren. Ich glaube, das war hier heute schon mal so eine ganz gute Übersicht über, ja, über das Spiel, was es mit Kindern macht, wie es mit der Entspannung zusammenhängt. Wie wir gesehen haben, hat es ganz viele Parallelen, beziehungsweise hast du ja schon gesagt, man kann nicht spielen, ohne entspannt zu sein. Das gehört eigentlich zusammen. Und ja, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Schön, dass wir sprechen konnten und dass du hier bist. Und ja, mir fällt es immer sehr schwer, Enden zu finden. Ihr merkt das schon. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Vielen Dank, liebe Romy. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.